So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der heutigen Analyse. Heute geht es um Elrond EGLD bzw. ein Update-Video zu Elrond. Ich hatte es vor einem Jahr bereits analysiert. Ich werde das Ganze natürlich sehr, sehr gerne in der Video- bzw. der Podcast-Beschreibung verlinken, sodass ihr das Ganze in Ruhe mal anschauen könnt. Und vor allem im Bereich Technologie hilft euch das Video vom letzten Jahr, denn da hat sich nicht sehr viel geändert. Natürlich jetzt auf dem Mainnet, auch das Team sowie die Berater und die Investoren sind etwa gleich geblieben, aber in den anderen Kategorien gibt es einige Entwicklungen, die ich euch sehr, sehr gerne vorstellen möchte. Ganz, ganz wichtig, Leute, für die Leute, die noch eine weitere Analyse diese Woche erhalten möchten, könnt ihr das sehr, sehr gerne in der Mitgliedschaft machen, einfach auf bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft gehen. Ich würde mich sehr freuen, euch in der Discord-Community begrüßen zu dürfen und nun ganz viel Spaß mit der Analyse. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der heutigen Analyse. Wie bereits im Intro erwähnt, schauen wir uns heute Elrond an, beziehungsweise EGLD. Jetzt hatten wir Elrond bereits schon mal analysiert, vor knapp einem Jahr, etwa 9 Monate ist es her, als wir Elrond kurz vor dem Mainnet erwischt haben und da noch analysiert hatten. Damals war das Kürzel noch ELR, mittlerweile ist es EGLD. Und wir möchten uns heute so ein bisschen anschauen, ob wir das Rating anpassen sollten, beziehungsweise in welchen Punkten wir das Ganze anpassen müssen. Jetzt, bevor ich loslege, ganz, ganz wichtig, Leute, ich habe, wie gesagt, schon mal eine Analyse zu Elrond gemacht. Das habe ich am 29. Juli letzten Jahres rausgebracht. Und das werde ich auch entsprechend verlinken. Also da geht es etwa eine Stunde um Elrond. Und viele Teile der Technologie, die werde ich jetzt nicht nochmal erläutern, auch das Team werde ich jetzt nicht nochmal groß im Detail erläutern, sondern werde mich vor allem auf die Produkte fokussieren, beziehungsweise die Tokenomics da ein bisschen etwas dazu sagen und dann noch schauen, ob sich bei den anderen Punkten groß etwas verändert hat. Jetzt, wie gesagt, ich werde das verlinken. Was auch noch ganz wichtig ist, das ist dieser Newsletter hier, denn den habe ich verschickt. Gleich nachdem ich die Analyse gemacht habe, da erkläre ich die Tokenomics, wenn wir von ERD auf EGLD wechseln. Das heißt, falls ihr diesen Newsletter möchtet, könnt ihr das sehr, sehr gerne haben, indem ihr euch beim Newsletter hier anmeldet. Dann werde ich das diese Woche auch zusammen mit rausschicken. Das heißt, wie gesagt, das war noch vom Juli, ist aber immer noch relevant, beziehungsweise ich werde hier einige Punkte durchgehen und dann können wir uns das Ganze, wie gesagt, anschauen. Wir springen jetzt aber mal auf CoinMarketCap und sehen hier Elrond auf Platz 46. Damals, glaubte ich, war es auf Platz 37 letztes Jahr. Hat sich aber natürlich sehr, sehr viel getan in der Zwischenzeit. Der Preis mittlerweile auf 174. Und wenn wir so ein bisschen, ich sag mal, den Preis anschauen hier, dann hatten wir natürlich einen sehr, sehr verrückten Run hier von einigen US-Dollar bis hin rauf zu den 180, die es erreicht hat, beziehungsweise die 231 im Max. Ich weiß, dass einige Leute auch in der Community, also in der Mitgliedschaft in Elrond investiert haben und auch investiert sind. Von daher gratuliere, ihr habt da sicher einen sehr, sehr guten Run mitgemacht. Also eine schöne Verzehnfachung, wenn nicht eine Verfünfzehnfachung in der Zwischenzeit, je nachdem, wenn ihr eingestiegen seid. Übrigens, Leute, falls ihr euch für die Mitgliedschaft anmelden möchtet, könnt ihr das hier machen auf bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft und da könnt ihr euch dann auch in der Discord-Gruppe mit anderen Leuten dazu austauschen. Wir springen jetzt aber zurück. Ich möchte ganz kurz eine Übersicht geben über Elrond, denn Elrond ist ein sehr spannendes Projekt, ein wichtiges Projekt, wenn es um das Thema Skalierung geht. Es geht nämlich darum, dass Elrond sagt, Internet Scale Blockchain is live. Das heißt, sie möchten die Blockchain zum Skalieren bringen mit der Elrond-Technologie. Elrond soll spannend sein für Validatoren. Das heißt, man kann entsprechend auch Geld verdienen für Entwickler, wenn man darauf aufbauen möchte, für Geschäfter, für Investoren und die Ambassadoren. Jetzt ganz, ganz interessant hier, man kann grundsätzlich als Delegator oder als Validator Elrond staken und entsprechend Geld verdienen. Stand heute als Validator etwa 21%, als Delegator zwischen 15% und 19%. Als ich die Analyse noch gemacht hatte, glaubte ich, war das ein bisschen höher. Wir haben da, ich glaube, von etwa 25 bis 30% gesprochen, war aber von Anfang an klar, dass sich das entsprechend nach unten korrigieren wird. Das heißt, das wird sich sehr wahrscheinlich hier irgendwo einpendeln. Die Validatoren wahrscheinlich irgendetwas zwischen 10% und 20% und die Delegatoren zwischen 8% und 15%. Also sehr, sehr spannend nach wie vor. Also wer jetzt, sag mal, Langzeit in Elrond investiert bleiben möchte, kann das natürlich auch machen und dementsprechend auch staken und entsprechend, ich sag mal, passiv damit Geld verdienen. Jetzt fangen wir natürlich bei der 6x6-Analyse, bei welchen ich genau diese 6 Punkte, das heißt Team, Berater, Investoren, Produkt, Technologie, die Roadmap, die Partnerschaften und die Einfachheit und Verfügbarkeit anschaue, sowie auch die 6 Fragen beantworte. Jetzt hatte ich, wie gesagt, hier schon mal Elrond analysiert, das heißt, ich habe die Zeile hier offen vom 29.07.2020, springe daher gleich mal ins Team, gehe hier also auf die Teamseite und ihr werdet relativ schnell merken, Leute, das Team ist sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich jetzt hier zurückspringe, beziehungsweise hier noch ein bisschen nach oben scrolle, vielleicht kann man das hier eventuell kurz sehen, dass ich hier eigentlich fast das gleiche Team, zumindest im Management das gleiche Team habe. Das heißt, wir haben hier so ziemlich die gleichen Entwickler, die gleichen Manager, die entsprechend da arbeiten oder gearbeitet haben. Wir haben auf der einen Seite die sehr wahrscheinlich die Brüder Benjamin und Lucian oder Lucian und wir haben Lucian Todea als COO, wobei Benjamin und Lucian jeweils CEO und CIO von der ganzen Sache sind. Dann haben wir im Technologiebereich wirklich sehr, sehr starke Ingenieure mit Radu und Adrian, also Radu Kies oder Gies und Adrian Dobrita. Sehr, sehr starke Leute im technischen Bereich. Wir haben dann auch Felix Grisan, der so ein bisschen der Chef im Bereich Forschung ist. Von daher haben wir hier ein Team, das sehr eingespielt ist und ich würde jetzt ohne groß das Team nochmal zu analysieren, denn wie gesagt, das Team ist relativ gleich, würde ich hier auch automatisch von der Punktzahl her nach oben gehen, ganz einfach aus dem Grund, weil das Team jetzt nun eingespielter ist. Vielleicht eine 8,25, vielleicht nicht gleich eine 8,5, weil ich einfach davon ausgehe, dass jedes Jahr, in welchem ein Team eingespielt, funktioniert und weiterhin liefert, und das hat Elrond ganz klar, muss die Punktzahl hier nach oben gehen. Das heißt, ein eingespieltes Team, ein erfahrenes Team wird auf Dauer einfach auch besser performen. Wenn wir zu den Berater und Investoren kommen, dann kann ich hier auch kurz die Szene suchen mit den Berater und Investoren. Und hier hört es bei Raoul Jordan eigentlich auf. Und hier haben wir neu Danilo Carlucci. Danilo, interessanterweise, ich habe ihn mal getroffen. Er ist, glaube ich, auch Schweizer und war früher auch bei Google und YouTube und mittlerweile in der Krypto-Szene. Er ist jetzt neu ein Business Advisor. Ansonsten sind die Berater genau gleich geblieben. Wir haben hier sehr gute, sehr starke, sehr vernetzte Berater. Wir haben auch Leute, die bei anderen Krypto-Projekten, wie zum Beispiel City of Zion, beziehungsweise bei der Next Wallet mitgearbeitet haben, also Ethan Fast hier. Von daher haben wir ganz, ganz viele Leute, die im Kryptobereich wie auch im Businessbereich sehr bekannt sind. Wir haben ja auch Raoul Jordan, wie gesagt, er war einer der ersten, der das sogenannte Sharding für das Ethereum-Protokoll deklariert, definiert hat und auch ein bisschen aufgebaut hat. Und Sharding ist ja ein wichtiges Thema für die Ethereum-Welt. Daher auch hier gibt es Zusatzpunkte, das heißt auch hier steigen wir auf eine 8,25 im Bereich Berater und Investoren. Wir kommen jetzt zum Thema Produkt und Technologie. Und ich bin im vorigen Video eigentlich relativ stark auf die Technologie eingegangen. Deshalb möchte ich mich heute ein bisschen mehr auf die Produkte fokussieren. Ich glaube, zusammengefasst können wir einiges sagen bei Elrond kommen drei verschiedene Sharding-Technologien zum Einsatz, nämlich Network-Sharding, Transaction-Sharding und State-Sharding. Das heißt, wir haben auf drei Stufen grundsätzlich die Möglichkeit, Sharding zu betreiben und das Ganze so auch effizienter zu machen. Ich kann kurz schauen, ob ich hier das GIF auch entsprechend finde. Auch dieses GIF hat sich nicht geändert. Das ist genau das gleiche wie beim alten Video. Das heißt, wir haben hier den ersten Chart, wir haben hier die sogenannte 3-Bit-Adresse und hier wird bei zwei Charts dann entsprechend entschieden, in welche Richtung das Ganze geht. Das heißt, anhand von der 3-Bit-Adresse seht ihr, hier war die letzte Stelle war 1, das heißt, das geht auf den ersten Chart etc. Das heißt, je nachdem, wie die Transaktion aufgebaut ist, wird es zwischen den Charts aufgebaut. Das geht dann noch weiter auf den dritten Chart. Im White Paper geht man dann noch ein bisschen ins Detail und erklärt auch diese Baumstruktur im Detail. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, das Video kurz anzuschauen, werden das natürlich auf jeden Fall verlinken. Auch das Thema Secure Proof of Stake habe ich da genau gleich mit dem gleichen GIF auch erklärt. Und auch das ist grundsätzlich, ich sag mal, anders als das momentane Ethereum-Netz. Wir haben ja bei Ethereum Stand heute immer noch Proof of Work. Ethereum 2.0 möchte auf Proof of Stake wechseln, wenn Ethereum 2.0 aber kommt. Wann genau, das weiß keiner. Von daher gehe ich mal davon aus, dass Elrond Stand heute immer noch ein bisschen einen Vorteil hier hat, weil sie dieses Secure Proof of Stake haben und den Konsens um einiges schneller erreichen. Das heißt, sie sind ein bisschen effizienter und haben hier auch die Möglichkeit, Proof of Stake bereits einzusetzen. Wie gesagt, möchte ich aber heute ein bisschen auf die Produkte schauen. Und wenn ich so ein bisschen oben schaue, dann sehe ich hier, wir haben ein Wallet, wir haben einen Explorer, wir haben eine Bridge und mit dem möchte ich auch gleich anfangen, denn die Elrond Bridge, und das war, da können wir eigentlich auch anknüpfen, also etwa im Juli, so Ende Juli herum, wurde ja Elrond zu, also der ERD-Token wurde dann zu EGLD-Token. Das heißt, ursprünglich war Elrond ein ERC20 bzw. BEP2-Token, also auf Binance basierend bzw. im Ethereum-Netzwerk, wurde dann in das native EGLD umgetauscht, also in das E-Gold oder Elrond Gold. Und jetzt gibt es diese Brücke, die gibt es, wie gesagt, seit Ende Juli oder Anfang August. Und hier hat man die Möglichkeit, entweder EGLD auszuwählen, um dann quasi wieder zurück zu der ERC20 EGLD zu wechseln oder also zwischen der nativen EGLD zu der ERC20 und umgekehrt, beziehungsweise, und das wird für viele wichtiger sein, nämlich von der ERD vom Legacy ERC20 BEP2 in das native E-Gold. Das heißt, wenn ich jetzt hier ERD hätte, dann könnte ich hier wählen, sagen wir die Ethereum-Variante, und ich könnte hier eine entsprechende Adresse angeben und könnte dann entsprechend direkt diese EGLD erhalten. Der Split hier, auch diesen habe ich damals im Newsletter ein bisschen erklärt. Das heißt, es wird ein EGLD-Token entspricht dabei 1000 ERD-Tokens. Das heißt, der US-Dollar-Wert war damals auch der gleiche. Man hat das einfach durch 1000 geteilt und kam dann auf diese EGLD-Tokens. Das für die Leute, die relativ früh bei Elrond mit dabei waren. Dann gehen wir weiter hier oben. Wir haben hier Grove, Maya und Maya Exchange. Jetzt, wenn ich auf Maya gehe, dann komme ich auf diese Seite hier. Das ist maya.com, the Money and DeFi App from Elrond Network. Und was hier Lucian, also der COO war es, glaube ich, der COO, in diesem Video, in einem sehr, sehr gut gemachten Video erklärt, ist so ein bisschen die Zukunft von Elrond beziehungsweise die Zukunft davon, wie wir mit Geld umgehen. Jetzt wird das natürlich so ein bisschen fancy verkauft, aber das ist grundsätzlich nichts anderes als eine, sag mal, Banking-Applikation, ähnlich wie Revolut oder von ähnlich wie die anderen Neobanken. Und wir haben hier die Möglichkeit, Geld an Freunde zu senden, Geld zu spenden, Geld in Elrond zu investieren, zu staken etc. Also es ist gleichzeitig Crypto-Wallet wie auch Geld-Wallet im Alltag. Ich glaube, die Zukunft geht definitiv dahin, das sehe ich schon auch, aber ob das jetzt mit dieser Applikation passieren wird, ist so eine Frage. Man muss aber dazu sagen, die Applikation ist sehr schön gemacht, ist sehr übersichtlich gemacht. Ihr könnt euch das Video auch mal anschauen. Ich glaube, dieses Maya-Produkt wird sich allerdings nur durchsetzen, wenn man da eine gewisse Masse erreicht. Das heißt, Revolut hatte da eine ganz spezielle Nische, nämlich die internationalen Reisenden, die viele, ich sag mal, Foreign Exchange, also Fremdwährungstausche oder Tausch betrieben haben. Ist da die angegangen? Wer das jetzt bei Elrond ist, ist mir ein bisschen unklar. Man muss aber auch dazu sagen, dass Elrond ein bisschen einen anderen Ansatz gefahren ist bezüglich der Strategie. Man hat erst auf das Thema Tokenomics und Skalierung gesetzt und setzt erst jetzt eigentlich auf die Themen DeFi, auf die Themen Produkte etc. Wir können das hier in dieser Grafik kurz mal anschauen, beziehungsweise in dieser hier. Hier wird nämlich so ein bisschen die Zukunft oder die DeFi-Zukunft von Elrond aufgezeigt und das gefällt mir hier fast ein bisschen besser, nämlich sie nennen das die Ära vom autonomen Banking, eine Multi-Trillion-Dollar Opportunity. Und was wir hier haben, ist das Elrond Network. Darauf haben wir die E-Gold Currency, also quasi digitale Währungsreserve. Dann kommen Stablecoins, Custom Tokens, NFTs darauf, sowie auch ein Elrond Stablecoin. Dann das Launchpad, das heißt, wenn neue Projekte hier drauf kommen möchten. Der Elrond Swap, das heißt eine Art Automated Market Maker, also quasi eine dezentralisierte Börse. Das Lending Protocol, Synthetics, Bridges, Maya Wallet. Das heißt, wir haben hier eine Zwischenphase. Also hier ist sehr, sehr viel Technisches noch drin. Der ganze DeFi-Stack wird hier eigentlich abgebildet im Elrond Ökosystem. Und was wir dann am Schluss haben, ist eben genau dieses Maya Wallet, das dann schlussendlich von Geschäften, Individuen etc. Genutzt wird. Jetzt ist so ein bisschen für mich die Frage, wird es da das Maya Wallet schaffen, da wirklich sich durchzusetzen? Denn diese Opportunität, das sehe ich absolut, ob jetzt Elrond, ich habe jetzt noch kein AMM, also kein Automated Market Maker, keine dezentralisierte Börse auf dem Elrond-System gesehen. Wohingegen ich das auf dem Solana-System gesehen habe oder auf der BSC habe ich das auch schon gesehen. Da kommt für mich so ein bisschen die Frage auf, hat Elrond da den Zug verpasst oder können sie da noch draufspringen, werden sie es schaffen quasi durch das Sharding, also durch die Transaktion, die um einiges, also durch die Skalierung, die um einiges besser läuft, sowie auch die Transaktionen, die um einiges günstiger sind, werden sie es da schaffen, die Leute von Ethereum oder BSC wegzubekommen. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, sehe das persönlich noch nicht ganz. Ansonsten können wir hier weitergehen. Wir haben auch die Maya Exchange. Das heißt, wenn das Ganze läuft, dann haben wir hier Second MEX Snapshot Cycle is live. Das heißt, wir haben hier rein theoretisch jetzt die Möglichkeit, hier mitzumachen. Das heißt, wir haben durch diese Maya Wallet und durch dieses Maya Produkt grundsätzlich die Möglichkeit, hier zu tauschen. Ist natürlich dann die Frage, wie werden Sie das mit der Maya App entsprechend integrieren? Ich habe jetzt hier kein Wallet verbunden damit, habe auch keine EGLD, von daher wird das ein bisschen schwierig, aber ihr könnt das Ganze natürlich sehr, sehr genau mit beobachten, denn diese Applikation und diese Maya Exchange, das wird definitiv eine spannende Sache. Könnte auch so ein bisschen der Grund sein, wieso es sich vom Dip auch relativ gut erholt hat. Da ist jetzt natürlich die Frage, wohin geht die Reise? Ansonsten habe ich bei den Produkten nicht sehr viel gefunden, finde es aber, wie gesagt, sehr, sehr spannend, dass wir hier diese Produkte gelistet haben. Ich finde auch rein vom Feeling her, rein von der Nutzung her, hat Elrond einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Nutzung ist einfach grundsätzlich, also sie haben diese skalierte Lösung eigentlich relativ gut rübergebracht. Von daher würde ich jetzt beim Rating oder Produkttechnologie würde ich jetzt nicht groß etwas anpassen, ich würde jetzt bei einer 8,5 bleiben. Für mich sind die Produkte sehr, sehr gut nach wie vor. Ich glaube, es braucht keine Korrektur nach unten. Es braucht aber auch keine Korrektur nach oben, weil momentan dieses Maya einfach noch, ich sag mal, unbestätigt ist. Jetzt kommen wir zu der Roadmap und die habe ich auch irgendwo, ich glaube hier genau, das ist die technische Roadmap. Die gefällt mir schon mal nicht so gut, weil es halt vor allem sehr, sehr viel aus der Vergangenheit noch gelistet wird. Ich würde hier gerne sehen, was im 2022 zum Beispiel noch geplant ist. Weil was wir hier sehen, ist ganz klar, der Mayer Launch, Mayer Staking, DeFi, Decentralized Exchange, da sind wir momentan jetzt gerade drin und jetzt oder später soll dann digitale Identität sowie Interoperabilität kommen. Aber was kommt danach? Was ist da die ganz, ganz große Story dahinter? Da sehe ich wirklich das hier eher als Roadmap, muss daher ein bisschen ein Abzug für den Roadmap-Teil gehen und korrigiere hier auf eine 7,5. Wir kommen zum Thema Partnerschaften und letztes Mal hatte ich hier, ich muss jetzt gleich schauen, wo das genau war, hatte ich hier unterschiedliche Partnerschaften aufgezeigt. Zum einen Crypto.com, zum anderen hatten wir Samsung mit der Partnerschaft. Und wenn wir so ein bisschen schauen, und das könnt ihr ganz einfach, ihr könnt auf den Blog gehen und dann einfach ganz nach unten scrollen. Und hier sind wir etwa im Juli 2020, das heißt, wir können von hier nach oben gehen. Wir haben hier die Crypto.com-Geschichte, das war ja gerade bei der letzten Analyse. U-Trust, dann gehen wir hier weiter und ansonsten sehr, sehr viel im Kryptobereich, also sehr, sehr viel im Kryptobereich in Sachen Partnerschaften. Was ich persönlich aber fast am spannendsten finde, sind diese Partnerschaft, also BitGo, das heißt BitGo ist ja ein Kryptoverwahrer und eGold oder eGLD ist jetzt offiziell auch bei BitGo als Verwahrungsprodukt steht es zur Verfügung. Dann haben wir hier noch eine Connection mit FTX bzw. die Perpetual Futures, die möglich sind und dann hatten wir noch genau Binance Smart Chain, das heißt es wird BEP20-Versionen des eGLD-Tokens geben. Man kann die auch entsprechend tauschen. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr wichtige Partnerschaft sein, ohne jetzt, dass Elrond das Rad neu erfinden muss. Denn PancakeSwap läuft relativ gut und funktioniert auch relativ gut. Und ich glaube, da kann Elrond punkten mit der, ich sag mal, Binance-Partnerschaft, beziehungsweise Binance ist, soviel ich weiß, auch ein Investor. Wenn wir hier nach unten gehen, sollte hier, genau, Binance Labs ist hier ein Investor bei Elrond. Wenn wir hier weitergehen, dann ist auch hier bei Coinbase Custody, also der Verwahrung von Coinbase, ist eGold oder eGLD auch mit drin. Dann gehen wir hier weiter und sehen hier noch einige Projekte, aber jetzt nichts sehr, sehr Großes, bis auf, ich glaube hier, das ist noch spannend, also dieses Shopping.io, da kann man ja jetzt auch mit eGLD bezahlen und dann noch hier die Möglichkeit bei E-Commerce-Webseiten wie PrestaShop, WooCommerce, Magento etc. mit eGLD zu bezahlen. Das ist grundsätzlich nur in Anführungsstrichen ein Plugin, also jetzt keine verrückte Sache, aber trotzdem ein weiterer Schritt in Sachen Integration und Adoption von Elrond. Das heißt, wir gehen hier bei den Partnerschaften, ich hätte es jetzt fast nach unten korrigiert, werde hier aber das Rating auch behalten, denn die Partnerschaften, also für mich eine Korrektur nach unten würde hier bedeuten, wenn sie sehr stark anfangen, wie mit der Samsung-Partnerschaft und dann sagen wir, in einem Jahr gar nichts passiert. In diesem Fall ist etwas passiert, das heißt Coinbase Custody, Binance Smart Chain, hier könnten wir vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, vielleicht auf eine 8,75. Ich belasse es jetzt aber mal bei einer 8,5, weil ich so ein bisschen abwarten möchte, was mit Binance Smart Chain genau gemacht wird. Einfachheit und Verfügbarkeit. Ihr wisst, ich schaue dann eigentlich immer, auf welchen Börsen ist das Ganze vorhanden. Natürlich haben wir Binance und Binance US, dann haben wir Bitfinex, Gate.io, OKX, wir haben natürlich auch Crypto.com und ansonsten eher unbekannte Börsen, um Elrond oder eGLD zu kaufen. Da muss ich jetzt nach wie vor bei einer 7 bleiben, finde ich schade, aber das hat sich, ich sag mal, nicht so gezeigt, dass die Einfachheit und Verfügbarkeit verbessert wurde. Auch damals war es bereits auf diesen Börsen erhältlich. Da hätte ich mir jetzt schon gewünscht, dass man vielleicht bei Coinbase gelistet wird oder bei Kraken etc. Und das haben sie irgendwie nicht hinbekommen, was ich sehr, sehr schade finde. Was das Gesamtrating wieder auf eine 8 bringt, grundsätzlich nicht schlecht. Wir hatten beim Team, bei den Berater-Investoren eine kleine Steigerung. Produkttechnologie ist gleich geblieben. Roadmap eine kleine Korrektur und dann beides sonst gleich geblieben. Welches Problem wird gelöst? Das heißt, die Skalierbarkeit der Blockchain sowie Neuerfindung des Wallets durch Maya plus DeFi-Applikationen auf Elrond. Wie groß ist der Markt? Und da finde ich grundsätzlich diese 100 Milliarden von DeFi und sagen wir noch ein bisschen etwas dazu, also ich glaube so die 100 Milliarden DeFi-Markt, das kommt etwa hin. Und das ist ein sehr gesunder, sehr großer Markt. Ich würde auch behaupten, ich meine, der ist Stand heute 100 Milliarden. Der wird in einem Jahr, ja, ich würde fast sogar sagen, das Zehnfache vergrößert sein. Das würde mich jetzt sehr, sehr überraschen, wenn der DeFi-Markt bei 100 Milliarden bleibt. Aber man weiß ja nie. Verdo, was ist die Konkurrenz? Das ist nach wie vor genau gleich. Wir haben Ethereum, wir haben Silica. Wir haben rein theoretisch auch Binance Smart Chain durch Projekte wie PancakeSwap. Und neu ist da natürlich auch noch Solana dazugekommen. Denn Solana geht in eine ähnliche Richtung im DeFi-Bereich. Sie haben mit Radium und Serum bereits Produkte, haben auch durch FTX einen sehr starken Investor hinter sich. Von daher Solana ist für mich ein weiterer Konkurrent. Jetzt haben wir hier, was für einen Vorteil hat der Halter? Wie gesagt, die 29%. Stand heute mussten wir das ja noch ein bisschen nach unten korrigieren. Das heißt, neu sind es 21% pro Jahr. 21,45% pro Jahr wird sich wahrscheinlich zwischen 15% und 20% einpendeln. Ist das Projekt einfach kopierbar? Da finde ich immer noch nein. Also das können wir grundsätzlich hier übernehmen. Mögliche Probleme oder Schwachstellen. Für mich grundsätzlich, Maya wird es sich durchsetzen können. Also diese Wallet-Idee oder diese Exchange-Idee, das ist alles schön und gut, aber die Kryptowelt mit der Nicht-Kryptowelt zusammenzubringen, das ist ein extrem schwieriges Unterfangen, meiner Meinung nach. Und ich bin da ein bisschen unsicher, ob sie das entsprechend hinbekommen können. Dann DeFi-Zug schon abgefahren. Siehe PancakeSwap und Solana. Beziehungsweise Uniswap und SushiSwap etc. Das ist ein weiterer Punkt, also das so quasi die ganze Theorie von DeFi, was ein sehr wichtiger und großer Markt ist, den können sie eventuell gar nicht mehr angreifen. Die Frage ist jetzt, ist Skalierung wirklich wichtig oder fehlen da noch die Partner? Weil Skalierung sehe ich als Problem für Ethereum. Skalierung ist da ganz klar ein Problem, denn Ethereum und Uniswap und SushiSwap etc., also in der DeFi-Welt, kämpft Ethereum momentan mit zu hohen Gebühren und das hängt auch damit zusammen, weil sie einfach die Skalierung nicht oder noch nicht hinbekommen haben. Jetzt hat Elrond das Problem der Skalierung gelöst, aber fehlen da eventuell die Partnerschaften? Das ist so ein bisschen die große Frage. Man kann skalieren, man hat nicht schlechte Partnerschaften, aber hat man eventuell zu früh skaliert? Also das ist so ein bisschen zu früh skaliert. Das ist eine der Fragen, die für mich ein bisschen das Ganze, ja, nicht unklar machen, aber ein bisschen so ein Fragezeichen aufwerfen in meinen Augen. Notizen gibt es keine, das Rating auf einer 8. EGLD lohnt sich ein Investment. Ich würde mal sagen, also was für mich ein bisschen, genau, das vielleicht noch mögliche Probleme, Schwachstellen, weitere Börsenlistings stehen oder machen wir es so, stehen weitere Börsenlistings an, Fragezeichen. Denn Stand heute, wie gesagt, ist es für mich auch ein bisschen wenig, was die Börsen anbelangt. Da hätte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr gewünscht, ein bisschen mehr Auswahl bei den Börsen. Aber ich meine, volumenmäßig kein Problem, das kann man locker mit Binance abdecken. Aber es geht jetzt halt wirklich auch darum, dass EGLD nicht zur Verfügung steht für die Leute, die neu in den Markt kommen. Vielleicht noch ganz kurz hier, und zwar der Elrond Blockchain Explorer zeigt uns 3211 aktive Knotenpunkte an. Und wenn ich hier so ein bisschen den Newsletter anschaue, dann glaubte ich, hatten wir hier 2169 Knotenpunkte. Also das Wachstum der Knotenpunkte ist sehr, sehr gesund. Im Vergleich dazu, Ethereum ist etwa bei 3800, 3900, je nachdem, auf welchen Explorer man schaut, aber etwa im gleichen Segment, vielleicht ein bisschen mehr auf Seiten Ethereum. Das heißt, die Knotenpunktgeschichte, das läuft relativ gut. Wie gesagt, wenn ihr das mit den Validatoren ein bisschen besser verstehen möchtet, könnt ihr das im vorigen Video nochmal anschauen. Ich wollte euch einfach hier nochmal das Ganze aufzeigen. Das Ganze läuft, es gibt eine entsprechende Verteilung und das Netzwerk wächst auch weiter. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, das unterschätzen auch immer viele, denn es reicht eben nicht, wenn nur der Preis nach oben geht, auch das Netzwerk muss entsprechend noch weiter wachsen. Das bringt uns zum Ende dieser Analyse. Was haltet ihr von Elrond? Konntet ihr das Preiswachstum mitmachen? Konntet ihr die Gewinne realisieren? Seid ihr Langzeit auch investiert in Elrond? Das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben oder sehr, sehr gerne natürlich in der Mitgliedschaft. Da können wir das Ganze weiter diskutieren. Wie gesagt, bluealpineresearch.com/Mitgliedschaft. Diese Woche kommt da nochmal eine sehr, sehr spannende Analyse. Eher unbekannte Coins mit entsprechend höherem Potenzial, aber natürlich auch mit entsprechend höherem Risiko. Wir sehen uns in der nächsten Analyse wieder. Ihr könnt natürlich ab Freitag wieder voten. Ich freue mich auf die nächste Analyse. Macht's gut und bis dann.